ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Hans-Jochen Wagner.
Guten Morgen.
Morgen ist es so deine Zeit. Ich nehme es mal voraus. Wir haben gerade beschlossen, wir duzen uns.
Genau.
Machst du auch lieber, ne?
Ja, absolut. Ja, ich meine, nicht immer. In manchen Situationen finde ich es ja gut, wenn man beim Sie bleibt. Also wenn gegenüber bestimmten Menschen ist es manchmal einfacher, dann in die Kommunikation zu treten, wenn man mit denen. Aber in dem Fall jetzt gerne.
Ja. Gut, sehr gerne. Morgen ist das deine Zeit?
Nee, nicht so unbedingt. Aber das ist so, wie es ist. Ich meine, das hängt davon ab, wo man arbeitet. Wenn man am Theater arbeitet, fängt es immer ein bisschen später an. Dafür ist es abends länger. Wenn man dreht, fängt es meistens sehr früh an und ich habe ein schulpflichtiges Kind, deshalb stehe ich schon immer früh auf. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde Tag bei mir so um 9 anfangen.
Na, das ist doch gut, jetzt haben wir es ja schon nach 10. du bist Schauspieler, die meisten kennen dich wahrscheinlich als Kriminalhauptkommissar Friedemann Berg im Tatort aus Freiburg. Du bist Schwabe und Christian, und ich habe es in der Anmoderation ja gesagt, du musst einen Südbadener spielen im Tatort. Christian aus Baden-Baden sagt, was heißt da Südbadener spielen muss? Er darf einen Südbadener spielen.
Ja, da bin ich natürlich extrem dankbar, Christian. Toll, dass ich es kulturell nach oben spielen darf. Nee, aber ja, das ist ein ewiges Ding mit dem Dialekt. Also jetzt ganz unabhängig davon, es gibt ja nicht den badischen Dialekt, sondern da hängt ja davon ab, ist es ein alemannischer, ist es jemand, der aus Freiburg kommt, aus Baden-Baden oder so. Das heißt, es ist eine ewige Diskussion. Und das Problem ist, dass wir in der Regel zu wenig Zeit haben, dass eigentlich müssen alle Beteiligten bei so einem Theater zusammenkommen und sich auf einen relativ gemeinsamen Kunstdialekt einigen. Ne? Mhm. Das wird in den USA so gemacht, nur da bräuchten wir Wochen vorher. Das heißt, man muss da sehr genau mit umgehen. Und wenn meine Figur ständig im Dialekt sprechen würde und dann wird aber so eine Nachbarin befragt, die anscheinend, also nach der Erzählung, da schon immer gelebt hat, aufgewachsen ist und die kommt aber aus Köln, dann ist mir das schon mal passiert bei einem anderen Krimi, dann ist man plötzlich der Zurückgebliebene, ne? Der einzige Depp, dann wird das so eine Karikatur. Mhm. Das heißt, ich finde Dialekt toll, aber er muss eingebettet sein in der Struktur, wo das wirklich gewollt ist und nicht nur. Oft wird er dann der Gerichtsmediziner. Das ist dann der dann so in anderen Tatorten, der dann so in der Mundart spricht, ja, der Gegend. Das ist dann so, das darf man dann, das so als Lokalkolorit, aber alles andere dann nicht. Ja.
Sprichst du jetzt von der Fiktion, vom Schauspiel oder vom echten Leben?
Nee, von der Fiktion, vom Tatort. Ja.
Und im echten Leben?
Im echten
Leben. Da bist du Schwabe, ne? Also du kommst aus Reutlingen und bist jetzt eigentlich zurück in der Heimat.
Aufgewachsen in Göningen, muss man sozusagen. Ja.
Göningen, genau.
Göningen, Weltstadt mit Herz. Aber ich.
Was heißt das?
Das war immer so.
Ist das der Slogan der Stadt?
Nein. Den habe ich erfunden.
Okay.
Aber ich bin schon Schwabe und ich liebe es auch. Wie gesagt, es gibt viele Faktoren in mir, die schwäbisch sind. Es ist jetzt zu lang, darüber zu sprechen. Aber wenn ich einen Schwaben treffe, dann lege ich sofort los auf Schwäbisch. Und man hat da auch eine Verbundenheit, die bestimmte Dinge ausdrücken kann, die, sagen wir mal, direkter sind. Wenn du sagst, jetzt leck ich mir nur am Arsch, ist es halt einfacher, als wenn man anfängt zu erklären, warum man mit der Situation, von der Situation überrascht ist oder so. Mhm. Also es sind immer so, wenn ich, im Schwäbischen kann ich direkter reden, vielleicht auch derber, und im Schriftdeutschen, weil Hochdeutsch ist ja ein schwieriger Begriff, würde ich das immer umschreiben müssen und das ist anstrengender.
Mhm. Und was hast du in dem Zuge, Friedemann Berg zu sein, über die Südbadener gelernt? Wie machen die das? Sind die auch so direkt?
Ja, relativ ähnlich. Also das würde ich schon so sagen, wobei das immer abhängt, von wo die kommen. Also ob das, ich glaube, jemand, der auf dem Schwarzwaldhof aufgewachsen ist, agiert da ganz anders als jemand, der jetzt in Freiburg aufgewachsen ist oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich glaube, die Mentalität ist relativ ähnlich.
Mhm. Du bist gerade unterwegs in Sachen ARD-Thementag. Unsere Erde, Kampf um Rohstoffe, findet am Mittwoch statt, der Thementag. Da bist du zu sehen als Gerd Meinecke im Politthriller Am Abgrund. Da geht es um Rohstoffe, Korruption, am Beispiel von Aserbaidschan und einen deutschen Politiker, der aufklären will, den spielst du. Der ganze Film ist ziemlich hochkarätig besetzt. Da gab es schon ein paar Previews. Wir waren gerade beim Thema Südbaden. In Offenburg war eins, da warst du nicht, aber in Nordrhein-Westfalen, in Recklinghausen.
Das war toll. Recklinghausen ist sozusagen die Wahlkampfheimat von dem Frank Schwabe, der von der SPD, der also sehr beteiligt war in dem ganzen Aufklärungsprozess und der Mitglied des Europarats ist, Menschenrechtsbeauftragter auch. Und Herr Stresser, der war auch dort, der hat auch mit aufgedeckt. Und das war die Premiere in dem Kino und danach gab es eine sehr interessante Diskussion, die fand ich großartig. Und danach ist man noch so in Recklinghauser Kneipe gegangen. Das wurde dann schön lang. Mhm. Aber ich fand das, die freuen sich sehr, wenn man da kommt und mit denen.
Wirkt noch nach, die Kneipe?
In meinem Alter wirkt es noch nach.
SWR1 Leute mit Schauspieler Hans-Jochen Wagner zu sehen in der Hauptrolle als Parlamentarier Gerd Meinecke im neuen ARD-Film Am Abgrund. Du hast gerade erzählt, du warst in Recklinghausen und es gab danach eine interessante Diskussion. Was wurde da diskutiert?
Naja, da geht es im Endeffekt natürlich darum, dass angesichts der Veränderungen, vor denen wir stehen, oder auch den Bedingungen, vor denen wir stehen, dass wir bestimmte Energiesektoren jetzt nachhaltig gestalten, ne? Also weg vom Öl und Gas kommen. Das ist halt, im Endeffekt hat der Herr Schwabe das irgendwann gesagt, dass es im Endeffekt, man aufpassen muss, dass man das, was man bei der Beschaffung von Öl und Gas an Fehlern begangen hat, dass man das nicht gleich jetzt nicht mit den sogenannten kritischen Rohstoffen macht, die gebraucht werden für den Bau von Batterien und die nur in begrenztem Maß zu finden sind und die halt in verschiedenen Ländern, die teilweise auch autokratisch regiert werden, gefördert werden und da ein Riesenschlacht ist um diese Materialien, die man braucht für jedes Handy, für jeden Computer, für jede Elektrobatterie. Und dass man eben jetzt zu einfach ist zu sagen, wir fahren alle jetzt Elektroautos und wir kaufen uns jedes Jahr ein Handy und alles ist gut, sondern dass man sagt, okay, Deutschland wird weiter und Europa wird weiter mit autokratischen Systemen zusammenarbeiten müssen, wenn es um den Abbau geht, aber wie viel setzt man durch? Also wie viel Standards sagt man, wenn ihr das bei euch fördert, wollen wir die und die Standards. Und dadurch, dass das Lieferkettengesetz jetzt an der FDP gescheitert ist, leider, was ja ich skandalös finde, das wäre genau so ein Gesetz gewesen, wo diese Dinge hätten festgeschrieben werden können. Und wir haben das Problem, dass diese seltenen Erden selten sind. Und im Endeffekt geht es darum, wie geht man damit um? Also man kann jetzt nicht sagen, wir führen keinen Handel mit denen. Man kann aber auch nicht sagen, es ist völlig wurscht, wie die das rausholen. Und solange das nicht geklärt ist, besteht immer die Gefahr, dass so Whitewashing stattfindet, indem man Leute besticht und sie sagen, das ist alles toll dort.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Diskussion, die ja heute auch Thema der Sendung ist. Aber vielleicht an der Stelle nochmal kurz zurück zu dem Film Am Abgrund, dass wir einmal kurz besprechen, worum es da eigentlich geht. Mhm. Weil Frank Schwabe, der Name ist jetzt gefallen, EU-Parlamentarier aus Recklinghausen von der SPD, der so ein bisschen die Vorlage auch für den Film ist.
Ja, er und aber auch noch Herr Stresser, der auch mehr oder weniger jetzt nicht mehr im Europarat sitzt, aber auch das mit aufgedeckt hat. Naja, die Story, um es einfach zu halten, ist die, dass ein Abgeordneter der SPD, der Mitglied des Europarats ist, delegiert wird vom Europarat als Wahlbeobachter nach Aserbaidschan für die Präsidentschaftswahl. Dort geht er hin und kriegt eben mit, was für eine Farce das ist. Also das ist eine vollkommen korrumpierte und absurde Wahl abgehalten wird und am Endeffekt dann da Parlamentarier stehen und sagen, das wäre eine Wahl nach demokratischen Standards von Europa gewesen. Und er dann recherchiert, wie das kommen kann und dann immer mehr darauf kommt, dass gezielt ein Teil von Abgeordneten bestochen wurde, damit es zu bestimmten Entscheidungen kommt, die pro Aserbaidschan sind. Gleichzeitig gibt es eine Geschichte, dass er mit einer Frau zusammen ist, die und seine Stieftochter sozusagen in Aserbaidschan lebt und dort als Bloggerin arbeitet. Da gibt es auch eine Vorlage, es gibt in Aserbaidschan, die kommt auch in der Doku vor, eine sehr engagierte Frau, die unter Einsatz ihres Lebens dort politisch arbeitet, oppositionell arbeitet, sage ich mal. Mhm. Und die wird dann, also diese Stieftochter, die braucht Hilfe und deshalb geht auch dahin. Und er kommt halt immer mehr in diese Strukturen rein und ist immer fassungsloser und am Ende gibt es eine Art Happy End, aber ohne, dass es zu Ende ist. Ja.
Wenn man jetzt so, also da gibt es eine Doku, die noch dazu passend gemacht wurde. Und der Film basiert ja auf Recherchen. Wie viel Fiktion, wie viel wahre Begebenheit mischt sich da in diesem Film?
Die mischt sich so wie immer, weil man natürlich das Thema komplex ist und man kann das so komplex nicht erzählen. Und dann gibt es natürlich diese Side-Geschichte mit der Tochter und so. Das ist natürlich nicht so im Originalen, aber
es sind Liebesgeschichten noch mit eingeflochten.
Ja, genau. Und das ist auch wichtig so, ne? Also weil der Film ist eigentlich dafür da, bei den Leuten das Interesse zu wecken für den Zusammenhang, den man dann durch die Doku sich anschauen kann. Also ich finde das eine super Konstruktion, die der Daniel Harrich auch schon seit Jahrzehnten macht und die einfach ein großer Punkt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, weil es ist möglich und wir haben den Film schon im Bundestag gezeigt, da gab es auch eine große Diskussion mit verschiedenen Abgeordneten und das hat eine Schlagkraft.
Hans-Jochen Wagner zu sehen im Film Am Abgrund, über den wir gerade schon gesprochen haben, ist eine Koproduktion der ARD. Regie führt Daniel Harrich und es ist die Basis dieses Films, ist eine Recherche. Wir haben gesagt, so im Film mischt sich natürlich Recherche und auch Fiktion. Der Hintergrund ist so ein Verteilungskampf um Rohstoffe. Wie eingebunden ist man da als Schauspieler, auch wenn man die Hauptrolle spielt, eigentlich in solche Recherchen, in die Hintergründe? Also gibt es dann da so ein Briefing und man setzt sich dann mit der Materie auseinander oder kommt das mit der Zeit?
Das kommt mit der Zeit, weil natürlich diese Recherche ja jetzt nicht nur von Daniel Herrich, sondern von anderen Leuten auch schon sehr lange läuft. Ne? Schon, das ist ja eine Zeit aus 2013, da ging ja schon los. Insofern ist nicht so, dass ich das schon weiß, sondern mir wird dann irgendwann das Drehbuch angeboten und ich arbeite mich dann da rein über das, was die wissen. Aber es ist natürlich so, dass ich mir da immer mehr Informationen geholt habe, die ich jetzt ja gar nicht unbedingt fürs Spielen brauche, so blöd das klingt. Ne? Also man spielt als Schauspieler jetzt, ob du jetzt eine fiktionale oder eine echte Figur spielst, ist erstmal wurscht. Mhm. Also sondern solange du den nicht karikierst oder nachspielst, sondern du musst in Situationen so reagieren, wie es im Drehbuch steht und dir überlegen, wie kann die Figur sein. Das Zusatzwissen ist wichtig, weil man weiß, über was man spricht. Das ist ein Unterschied, ob ich über was spreche, von dem ich nicht weiß, was es ist. Das hört jeder. Und war für mich natürlich wahnsinnig spannend, mich da einzuarbeiten im Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, auf dem Set spielt es dann erstmal keine Rolle.
Ja, wir gehen nochmal auf den Hintergrund ein. Also Verteilungskampf um Rohstoffe, es geht um Greenwashing, es geht um Korruption, um Raubbau an der Natur. Am Beispiel von Aserbaidschan, da geht es auch um Menschenrechte, die verletzt werden. Ihr musstet ja dafür auch nach Baku fahren, um dort zu drehen.
Ich selber war nicht in Baku, weil das war am Anfang die Idee, dass man in Aserbaidschan dreht. Aber im Laufe der Dreharbeit, also der Vorbereitung, wurde klar, dass es viel zu gefährlich wäre, weil natürlich Aserbaidschan immer mehr wissen wollte von dem Drehbuch. Und im Endeffekt hätte man die wahrscheinlich reinlegen müssen und denen irgendwie sagen, wir spielen so eine Soap-Opera da oder so. Aha. Und ich war dann auch ganz froh, dass es so war, weil Aserbaidschan und ich denke die Produktion auch, wurde dann entschlossen, dass wir in Georgien drehen, was wir gemacht haben in Tbilisi. Und die Second Unit, das heißt aber Daniel Harrich und ein kleines Team, die waren in Baku, haben Außenaufnahmen gemacht und haben da erzählt, dass sie schon da permanent angehalten wurden und immer gefragt, was es sollen und so weiter. Und Georgien ist ein sehr offenes Land, die sind auch sozusagen Filmproduktion gewöhnt und freuen sich, wenn Leute von außen kommen. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon im Vorhinein dann so gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt in Aserbaidschan drehen und die irgendwann drauf kommen, über was wir drehen. Ich hätte keine Lust gehabt, da dann den Rest des Sommers im Knast zu verbringen. Mhm. Ist vielleicht übertrieben, aber man merkt schon, das ist ein Regime, das im Ausland bestimmte Leute, also hat das Herr Schwabe auch gesagt, das glaube ich auch, ermorden lässt auch. Ne?
Das beantwortet tatsächlich auch meine Frage, weil man sieht es ja dem Film nicht an, dass ihr nicht in Baku gedreht habt.
Ja, als Kenner vielleicht. Ja. Als Georgier wird man sehen.
Habe ich mich geoutet als Nicht-Georgien-Kenner und auch Nicht-Baku-Kenner. Nichtsdestotrotz, also es wirkt so, man sieht diese charakteristischen Hochhäuser, die da beleuchtet sind in Baku und so weiter. Und da wäre nämlich meine Frage gewesen, wie kriegt man denn da so eine Genehmigung, in so einem autokratischen Staat zu drehen für so einen Film, der ja kritisch im Grunde über den Staat berichtet, kriegt man nicht.
Das kann ich nicht genau sagen. Daniel Harry ist natürlich ein sehr erfahrener Mann, der in vielen, der hat ja für die Doku, glaube ich, in 15 Länder gedreht.
Ja, aber für die Doku hat er heimlich gedreht.
Genau, ja. Eben. Und dort in Baku war das, ich weiß es nicht mehr genau, aber unter dem Mantel dessen, dass wir den Spielfilm machen, auch die Recherche für das andere gedreht hat oder umgekehrt. Aber das ist ein sehr, sehr erfahrener, sehr kluger Mann, der das halt so da durchsetzt. Genau eingeweiht bin ich da nicht, wie die das gemacht haben. Wie gesagt, ich war sehr froh, in Georgien zu drehen und es ist ein tolles Land und die haben uns so viel ermöglicht. Also wir haben Autoexplosionen mitten in der Stadt gemacht. Vor der Uni dort, das wäre in Berlin, wenn du da sagen würdest, wir gerne ein Auto in Luft sprengen, die würden sich totlachen, da wird das so. Das könnte eine riesige Hollywood-Produktion vielleicht finanzieren, aber nicht wir.
Ja, also wir haben gerade den Namen Frank Schwabe jetzt mehrmals gehört. Das ist ein Europaparlamentarier aus Recklinghausen von der SPD und der dient so ein bisschen als Vorbildfunktion für diesen Film. Der hat zum Beispiel als Wahlbeobachter in Aserbaidschan einiges gesehen.
Mhm. Ja. Also ich habe jetzt im Lauf der Vorbereitung mich nicht mit ihm unterhalten, wie genau das abgelaufen ist, weil das sind eben so Dinge, wo ich mich dann am Drehbuch orientieren muss. Aber er hat nicht nur das einiges gesehen, sondern er hat eben mitgekriegt, wie sozusagen im Europarat Leute sich plötzlich verhalten haben oder abgestimmt haben in einer Art, die ihn fassungslos gemacht haben. Ne? Mhm. Wo man gemerkt hat, und das war bei Herrn Stresser schon vorher, der hat die erste Abstimmung sozusagen verloren, wo es um die...
Das ist der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte, genau, der Bundesregierung?
Genau, der hat eine Abstimmung im Europarat verloren, die eigentlich sonnenklar war, dass man die gewinnen muss. Und plötzlich, also da ging es eben um
ging es um Korruption und um Verstoß gegen Menschenrechte.
Verstoß gegen Menschenrechte und dadurch den Ausschluss von Aserbaidschan. Mhm. Und die dann gemerkt haben, da kann irgendwas nicht stimmen. Das kann nicht sein, dass da plötzlich Leute... für Aserbaidschan stimmen und behaupten, in Aserbaidschan wären die Menschenrechte in Ordnung und so. Mhm. Und interessanterweise war das, wir haben ja dann in Straßburg gedreht auch und haben in einem Hotel dort gewohnt, was so ein bisschen aus so ein Hilton aus den 70er Jahren, also schwarz mit Spiegeln. Und wir hatten in einem Raum die Maske und da war ein Zimmer dazwischen und im zweiten Raum dann das Kostüm, um es vorzubereiten, um dann ins Parlament zu gehen, Europarat zu gehen. Mhm. Und dazwischen war ausgerechnet das Zimmer von dem Vertreter der Delegation von Aserbaidschan. Das heißt, wir mussten da leise sprechen, damit er nicht mitkriegt, was wir da drehen. Und ich bin also mit anderen dann mit ihm wirklich im Aufzug gefahren. Wir sind dann da runtergefahren und wenn ich in dem Moment gesagt hätte, hey, we make a film about you, also wenn ich ihm gesagt hätte, wir machen einen Film über sie und so weiter, dann wäre das Ding in die Luft gegangen.
Was wäre denn da passiert? Also angenommen, er hätte das mitbekommen. Oder wie sind denn jetzt die Reaktionen von dort zum Beispiel? Weil der Film läuft ja jetzt. Das ist ja alles veröffentlicht. Es gibt also auch die Doku.
Ja, ja. Also ich persönlich habe jetzt fast keine Reaktion, weil ich nicht mehr auf Twitter bin sozusagen. Aber ich weiß, dass Herr Schwabe und andere Leute jetzt massiv attackiert werden von Aserbaidschanern, die teilweise auch in Europa leben, oder anderen Leuten, die versuchen schon länger, ihn zu diskreditieren und auf verschiedenem Weg sozusagen unglaubwürdig zu machen. Mhm. Das läuft jetzt natürlich und das wird natürlich immer mehr werden, jetzt auch im Laufe der Tage, bis es gelaufen ist und auch danach. Das ist vollkommen klar, dass die das nicht einfach so an sich vorbeigehen lassen. Ne?
Ja, in der Doku kann man noch mehr sehen. Da gibt es dann Ermittlungen, die Spuren führen dann auch nach Malta. Auch da ein Netzwerk aus Korruption. Und dabei sind wir auch bei einem Fall dann, der uns hier in Deutschland bewegt hat. Und da gibt es auch eine Figur im Film, die daran angelehnt ist, nämlich an die Journalistin Daphne Caruana Galizia aus Malta. Man erinnert sich, die ist mit einer Bombe damals in die Luft gesprengt worden. Also da zeigt sich dann auch mal wieder, wenn man so einer Korruptionsrecherche hinterhergeht, muss man immer dem Geld folgen. Auch dazu haben wir mal eine Sendung gemacht hier in SWR1, Leute. Ja, also was bewirkt denn das bei dir jetzt zum Beispiel? Also in so einem Film, da geht es ja viel um Korruption und das ist ja im Grunde eigentlich Gift für unsere Demokratie, wenn ein EU-Parlament systematisch korrumpiert wird von einem autokratischen Staat.
Das ist vollkommen klar. Aber ich sehe das insofern, als die Demokratie im Augenblick ist ja eh an sich bedroht. Ne? Dadurch auch, dass immer weniger Leute dran teilnehmen, auch auf kommunaler Ebene und so weiter. Und dadurch, dass wir eine Partei haben, die jetzt versucht, sozusagen mit Mitteln der Demokratie an die Macht zu kommen, um sie selber abzuschaffen. Und für mich ist das Wichtige an diesem Projekt, an dem Film, ist, dass Personen wie Herr Schwabe, Herr Stresser und andere, auch Journalisten, auch die Bloggerin in Aserbaidschan, dass das alles Leute sind, die mit einer Aufrichtigkeit und mit einer Ehrlichkeit und mit einem Durchsetzungswillen solche Dinge aufklären. Und das sind für mich mutige Menschen und beziehungsweise Menschen, die für mich als Vorbild fungieren. Weil die Geschichte über korrupte Politiker ist ja fast schon Klischee. Ne? Also das kennt man ja immer.
Aber immer noch absolut schockierend. Also es ist unvorstellbar, wie korrumpierbar Parlamentarier
sind. Man versteht es auch nicht, weil ich meine, das sind ja keine armen Menschen. Also das kommt ja im Film mal vor, dass da die Tochter ihn fragt, was er verdient. Aber trotzdem ist es so, dass ich mich darüber freue, dass solche Sachen aufgedeckt werden und wie wichtig es ist, dass man solche Politiker kennt. Und die Aufrechten sind immer noch die Mehrheit, das würde ich sagen. Es ist nicht so, dass vom Europarat 3/4 korrumpiert sind, sondern es gibt Leute, die das so sind, aber es ist immer eine Minderheit. Nur über die wird ständig gesprochen. Über die Leute, die das aufklären, die bereit sind, da ihre persönliche Sicherheit auch ins Spiel zu bringen oder aufs Spiel zu setzen, die gibt es auch. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und man kann auch bestimmte Fragen nicht einfach verdrängen.
Wir haben schon länger drüber gesprochen jetzt in der Sendung und dieser Film und die Doku, die weisen ja auf ein Problem hin, das eigentlich jetzt schon länger bekannt ist, soll jetzt aber noch mal ein bisschen an die Oberfläche kommen. Warum fliegt das bei uns so in der Öffentlichkeit unterm Radar? Also hast du da von dieser Korruption im EU-Parlament, Verteilung von Rohstoffen, Kampf um Rohstoffe, ist dir das vorher stark im Bewusstsein schon gewesen?
Ein bisschen so. Ich meine, ich habe natürlich damals diesen Bericht über Aserbaidschan und eben diesen Abgeordneten, die da bestochen wurden, das habe ich schon damals gehört. Aber ist ja so, dass im Augenblick so viel passiert, dass man nur bei bestimmten Sachen sich wirklich reinarbeiten kann. Ne? Also und inzwischen gab es ja auch dann diesen Bestechungsskandal von Katar gegenüber dem Europaparlament, Abgeordneten vom Europaparlament. Also insofern wusste ich davon, was diese seltenen Erden betrifft, war mir nicht so klar, wie kompliziert das ist, der Zusammenhang. Und wie sehr man da unter Druck steht, auch diese Stoffe zu beschaffen. Ne? Das ist einfach ein weltweiter Run. Und klar, dass es nicht einfach ist, ist abzusehen.
Ne? Ja, dazu habe ich eine Wortmeldung von SWR1-Hörer Mitch, der schreibt, ist es nicht so, also wir haben ja vorhin über das Lieferkettengesetz gesprochen, dass man durch Maßnahmen wie das Lieferkettengesetz einfach nur diesen Kampf um die Rohstoffe verliert, ohne dass sich in den Förderländern etwas ändern würde. China, und darum geht es nämlich auch in einem Teil der Doku, ist uns da sowieso meilenweit voraus, daran können wir eh nichts mehr ändern.
Naja, wenn wir an nichts mehr ändern könnten, dann könnten wir auch jetzt uns wieder ins Bett legen und sagen, gut, wird alles schlimm. Also ich glaube das nicht so, und das ist auch die, wenn man Experten gehört wie Herrn Schwabe und so weiter. Ich glaube, die Möglichkeiten sind schon da. Also es ist nicht so, dass man immer alles auf China schieben kann und sagen kann, die machen doch eh, was sie wollen. Weil ich meine, wenn mein Nachbar seine Frau prügelt, dann sage ich ja auch nicht, du kann man eh nichts machen, weil der prügelt ja auch seine Frau, also darf ich es auch machen. Ne? Mhm. Also so einfach ist es nicht. Ich glaube nicht, dass wir es verloren haben, sondern es geht einfach darum, da so offen und klar zu kommunizieren wie möglich. Und dieser Prozess wird ja unterlaufen von solchen Korruptionsvorfällen. Insofern ist es zu einfach gedacht, zu sagen, China ist es ja und so, weil wir haben den Europarat, wir haben die Verpflichtung, wir haben unser Grundgesetz, wir haben die Menschenwürde und man kann nicht das unter den Tisch fallen lassen und sagen, es ist uns wurscht.
Also es geht ja um viel, es hat ja auch eine aktuelle Komponente in Aserbaidschan und auch der Konflikt um die Region Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien ist ja von Aserbaidschan gerade militärisch gelöst worden, in Anführungsstrichen. Und gerade in dieser Region, und das zeigt sich auch in der Deko, da geht es um Rohstoffe, die dort vergraben liegen. Ich stelle mir immer die Frage, und das ist jetzt natürlich eine Frage nach deiner persönlichen Meinung, weil du bist ja kein Politiker, kannst solche Fragen jetzt nicht aus der politischen Sicht beantworten, aber wo liegt jetzt eigentlich das Problem? Also sind es die Politiker, die korrumpierbar sind, oder sind es die autokratischen Staaten, die sie korrumpieren?
Das eine bedingt das andere, aber ich glaube, dass das Problem ist ja auf verschiedenen Ebenen. Das Problem ist so, dass diese Erden beschafft werden müssen. Das Problem ist, dass Europa da mit Autokratien zusammenarbeiten muss. Aber der Auslöser ist natürlich der Versuch von Autokratien, auch von Russland, ist ja auch bekannt geworden inzwischen, die Demokratie hier zu unterwandern und sie praktisch zu destabilisieren dadurch. Und das ist, glaube ich, nicht mal nur so ein wirtschaftlicher Faktor, dass sie sagen, dann können wir unsere Sachen besser verkaufen, sondern es ist ein gezielter Versuch, ein Regulativ zu zerstören, das Europa immer wieder aufrichten muss und sagen muss, so geht's nicht, das kann man so nicht machen. Und die Verpflichtung haben wir hier. Und deshalb glaube ich, dass das ein ganz entscheidender Kampf ist, der immer, immer weitergeführt werden muss. Ne?
Der Kampf um die Rohstoffe der Zukunft, das ist unser Thema heute in SWR1, Leute, mit Schauspieler Hans-Jochen Wagner. Er spielt nämlich die Hauptrolle im Film Am Abgrund, der genau das zum Thema hat. Also wir haben gesagt, Kampf um Rohstoffe in vollem Gange, nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch in China und anderswo auf der Welt. Und da geht es letztlich um Wohlstand, um Arbeitsplätze bei uns. Und das ist ja, da besteht ein gewaltiger Bedarf an diesen Rohstoffen. Das findet alles hier vor der Haustür statt. Kann das gehen, diese Rohstoffe sich zu sichern, den eigenen Wohlstand, ohne dabei die eigenen Werte, die man sich irgendwann mal auf die Charta geschrieben hat, zu opfern?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kein Experte bin. Aber ich muss sagen, was mich selbst betrifft, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, ne, dann ist es schon so, dass allein jetzt ich dadurch erfahren habe oder mir nochmal klar geworden, was zum Beispiel in so einem Handy an Rohstoffen steckt und unter welchen Bedingungen die teilweise geholt werden. Natürlich werden ja auch teilweise in China dann produziert unter schlimmen Umständen. Und dass man hier überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, größtenteils jedenfalls, sondern sich jedes Jahr von seinem Anbieter dann ein neues Handy holt. Die anderen sind Millionen von Handys liegen in irgendwelchen Schubladen. Und einfach von der Haltung her zu sagen, okay, Moment mal, warum kann man die Dinger nicht richtig reparieren? Warum werde ich gezwungen, permanent neues Update zu machen, wo das alte dann weggeworfen werden muss, das alte Handy? Und da verändern sich ja schon Dinge, dass man so eine Reparaturpflicht langsam in der EU drankommt. Dann ist es so, dann zu sagen, okay, ich lebe ja in Berlin und es gibt da Versuche, den Verkehr zu verändern. Aber jetzt bei der letzten Wahl hat dann der Sperrgürtel von Berlin CDU gewählt. Die wollen natürlich, also die Leute, die alle zu Hause dann so einen Carport haben und unter Umständen auch ihr E-Auto laden können. Ich könnte das gar nicht in meinem Kiez. Das wäre schwierig, weil die sind so belegt.
Bisschen einfacher Zusammenhang. Also vielleicht haben die auch einfach alle konservative Werte.
Die haben konservative Werte. Ich sage nur, wie es aussieht. Ne? Die Lösungen in Berlin sind einfach auch nicht praktisch genug. Ne? Man kann nicht einfach sagen, okay, wir wollen keine Autos mehr, aber der Nahverkehr funktioniert nicht, wenn man raus aufs Land will. Da gibt es Strecken, die einfach nicht da sind. Und ich glaube, man kann da selber als Bürger auch sehr viel Druck machen, zu sagen, wenn das passieren soll, dann müssen sich andere Dinge auch ändern. Und das ist ein langfristiger Prozess. Und man kann sich den nicht erkaufen, indem man das gute Gewissen erkaufen, indem man sich ein E-Auto kauft. So einfach ist es nicht.
Mhm. Unterliegen wir auch so einer gewissen Doppelmoral? Also wenn wir jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger vorangehen und auf autokratische Staaten zeigen und sagen, hier böse, böse und Menschenrechte und gleichzeitig aber sagen, aber eure Rohstoffe, die nehmen wir dann aber schon, wenn es darum geht, unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze zu sichern.
Das ist natürlich ein scheinbarer Widerspruch, aber wie soll es anders sein? Ich meine, wir haben auch über Jahrzehnte mit anderen Ländern, von anderen Ländern Öl und Gas gekauft und ohne uns darum zu kümmern, was da wirklich passiert. Ne? Und man kann das eine nicht vom anderen trennen, sondern das ist ein Prozess, der kompliziert ist und den man bewusst führen muss und wo es natürlich immer wieder Grenzen gibt. Aber was sollen wir tun? Wir können nicht sagen, wir machen das gar nicht mehr. Und auch dann müssten wir Gas und Öl importieren und Kohle aus Ländern, die autokratisch sind. Das war ja schon immer so, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte vielleicht. Mhm. Es ist nur ein Bewusstseinsprozess, der wichtig ist.
Aber man sieht ja schon, also das Mitspielen in diesem Film hat bei dir ja schon einen Denkprozess ausgelöst. Ja. Kannst du auch verstehen, dass Menschen sich mit solchen Zusammenhängen aussetzen, wie jetzt zum Beispiel im Film Der Abgrund dann nochmal gezeigt werden, vor allem dann auch in der Doku, die dann danach folgt, wenn wir schon so viele komplexe Krisen haben, die dann sagen, ach komm, lass mich jetzt damit bitte in Ruhe. Ich kann das jetzt nicht auch noch.
Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Aber auf der anderen Seite, über die komplexen Zusammenhänge gibt es selten so gut gemachte Filme und Dokumentationen. Ne? Insofern ist es auch eine Chance, weil man muss ja immer wieder mal wohin gucken. Man kann ja nicht sagen, angesichts der Menge, ich mache jetzt gar nichts mehr. Kann man natürlich machen, das würde ich vielleicht auch verstehen teilweise. Aber ich denke, in der Möglichkeit, wo andere sehr viel Arbeit geleistet haben in der Recherche, in der Zusammenstellung, und einem das Präsentieren ist natürlich schon ein großer Luxus.
Ja, da sind wir jetzt bei Mitch wieder. Der schreibt uns, er findet es sehr richtig und wichtig, dass es solch aufklärende Filme gibt. Auch die mutigen Journalisten bewundert er sehr. Leider gibt es in der Realität kein Happy End wie im Kino. Jetzt müssen wir spoilern. Haben wir ein Happy End im Film oder spoilern wir nicht?
Es gibt schon eine Art Happy End, das kann man schon spoilern. Aber es ist nicht das Ende der großen Zusammenhänge.
Viele haben ja das Problem der gefühlten Ohnmacht, also den Verhältnissen gegenüber. Und das wird dann auch nochmal klar, wenn man die Beiträge anschaut, der Themenwoche, der ARD-Themenwoche, Unsere Erde, Kampf um Rohstoffe diese Woche. Das macht einen schon nachdenklich. Wie schätzt du denn die Wirkung solcher Filme auch ein?
Naja, das kann ich natürlich schwer sagen, weil jeder Mensch individuell ist und anders auf die Welt schaut. Aber im Endeffekt, meine Hoffnung wäre, dass die Wirkung die ist schon auch, dass man zumindest auf der Ebene, wo man was tun kann, nämlich zum Beispiel bei der Nutzung von Computern und von Handys und so weiter, einfach einen gewissen Respekt hat auch gegenüber den Sachen, die da sind und nicht einfach versteht, dass es keine Wegwerfartikel sind, was einem ja so suggeriert wird. Man braucht jedes Jahr ein neues. Das finde ich wichtig. Das andere ist ein Bewusstsein darüber, dass die Abläufe komplex sind und keine vorschnellen Urteile zu bilden. Ne? Also wenn das Ergebnis jetzt wäre, dass sagen, ja klar, korrupte Politiker, Energiewende, alles Quatsch. Das ist natürlich viel zu kurz gedacht. Ne? Das ist nicht der Punkt, das ist auch nicht der Ziel dieses Abends, weil das erzählt er auch nicht, sondern der Einsatz, der persönliche Einsatz ist entscheidend.
Ja. Aber es wird ja dann auch irgendwann ein bisschen viel an Informationen, weil wir bekommen es ja regelmäßig um die Ohren gehauen. Also wir können damit eigentlich unser gesamtes Leben irgendwie dekonstruieren. Unsere Kleidung entsteht durch schlimme Arbeitsbedingungen, zum Teil Kinderarbeit. Beim Kaffee werden die Kaffeebauern übers Ohr gehauen. Recycling ist irgendwie Schwindel. E-Autos sind gar nicht so umweltfreundlich. Da wird man ja verrückt. Also wie schafft man es da? Wie schaffst du das für dich, dich abzugrenzen? Oder hast du das Problem nicht?
Natürlich habe ich das Problem, aber ich achte darauf, wo ich meine Klamotten kaufe. Ich gehe nicht zum Billigladen und kaufe Sachen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein reicher Mann, sondern ich finde auch zum Beispiel Nahrung. Wir geben in Deutschland viel zu wenig Geld für Nahrung aus. In Frankreich ist es viel mehr, was die Leute ausgeben. Und es ist nicht immer eine Frage von einem Geldbeutel, sondern eine Frage des Bewusstseins, ne? Und natürlich, wenn jemand kein Geld hat und sagt, da muss ich mir billige Sachen kaufen, darüber kann ich nicht urteilen. Aber es gibt eine große Schicht in der Bevölkerung, die einfach da kapieren kann, und es ist ganz einfach zu recherchieren, wo die Produkte herkommen. So kompliziert ist es nicht. Mhm. Und sich da Sachen zu holen und in so als Konsument ein Verhalten zu zeigen, ist schon mal sehr, sehr wichtig.
Mhm. Gibt dir das auch was Gutes? Also wenn du sagst, ich verhalte mich dementsprechend fürs eigene Gefühl, weil viele sind ja emotional auch überfordert, ziehen sich ins Private zurück. Wie kriegst du es hin?
Naja, ich glaube schon, dass man dann das Gefühl hat zu handeln, ne? Und das ist natürlich auf einer Ebene, wo man sagen würde, aber zum Beispiel bei Bioprodukten geht es ja nicht nur darum, dass man gesund lebt, sondern dass man Strukturen unterstützt von so einem Bauernhof, die einfach nachhaltiger und gesünder sind als andere, was in der Diskussion ja von den Bauernstreiks gerade so ein bisschen untergeht, dass es da einfach einen großen industriellen Komplex gibt, der sich viel Geld in die Tasche steckt. Und die kleineren Bauern sozusagen schlecht wegkommen. Und das ist eine Sache, da muss man sich entscheiden. Natürlich kann man immer sagen, ja, man gibt sich dann ein gutes Gefühl und kann wieder so tun, als ob man der beste Mensch von Osnabrück wäre. Aber das ist Quatsch, das meine ich nicht. Sondern einfach das Gefühl, in eine Handlungshaltung zu kommen, das ist schon sehr wichtig. Und das muss nicht nur auf die Straße gehen und rumbrüllen sein, sondern zu sagen, was kann ich in meinem Bereich machen und zu welchen Entscheidungen bin ich fähig.
Also du sprichst da auch von einem lokalen Engagement zum Beispiel.
Ich spreche von lokalem Engagement, in die Kommunalpolitik zu gehen, Ehrenamt. Das wird immer weniger und wir brauchen das. Die Demokratie lebt nicht von den allen 4 Jahren die Wahl, das ist Unsinn, sondern die Demokratie lebt von den Leuten, die auf lokaler Ebene sich engagieren und dort zu Entscheidungen beitragen und die eingebunden sind in Prozesse, die halt anstrengend sind, so ist es.
Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, gar nicht.
Bist du denn optimistisch, dass sich ein Bewusstsein, wie du es gerade beschrieben hast, auch in der Breite der Bevölkerung durchsetzen kann?
Ich bin immer Optimist, sonst könnte ich einpacken. Also ich glaube, ich kenne ja Leute, die auf kommunaler Ebene arbeiten und ich habe vor denen Respekt und ich denke daran oder hoffe daran, dass da ein Prozess stattfindet. Alles andere wäre ja Unsinn. Also man kann jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Ne?
Der Schauspieler Hans-Jochen Wagner ist bei uns in SWR1 Leute und jetzt wollen wir dann auch mal über ihn sprechen. Hans-Jochen, sprichst du gerne über dich?
Ja, hängt davon ab, was gefragt wird. Ne? Also es gibt auch Bereiche, da würde ich jetzt nicht reingehen. Aber ne?
Dann fangen wir doch mal mit was Nettem an. Du hast nämlich Grüße bekommen von Daniela aus Gönningen. Die würde dir gerne Grüße senden, ist etwa in deinem Alter und kann sich noch gut an dich erinnern.
Schön, ja, dann Grüße zurück.
Wie alt ist Daniela?
Wahrscheinlich jünger als ich.
Sehr gut ausgewichen. Du hast, also was ich weiß, ist 1998, da warst du 30 Jahre alt. So, den Rest können jetzt die Hörerinnen und Hörer selbst übernehmen. Du hast relativ spät dein Filmdebüt gegeben, nämlich erst so mit 30. Wenn ich das jetzt sage, stimmt das so? Aber du hattest eigentlich andere Pläne. Erstmal.
Naja, ich war erstmal, ich komme ja von der Schauspielschule und von einer klassischen Schauspielschule in Berlin, Ernst-Busch-Schule, und bin natürlich erstmal ans Theater, weil das auch für mich noch ein Teil der Ausbildung ist, ne? Und ganz ursprünglich wollte ich sowieso Richtung Regie gehen. Das habe ich mich aber dann entschieden, Schauspieler zu werden. Und dann war ich 6 Jahre lang mehr oder weniger fest am Theater, habe dann angefangen, frei zu arbeiten. Also das bedeutet, dass man nur pro Stück arbeitet als Gast am Theater. Und dann hatte ich eben Zeit zum Drehen. Und dann fing es halt langsam an. Mhm.
Theater, da warst du, glaube ich, zumindest mal, oder bist du noch im Theater?
Jetzt im Augenblick nicht, nee.
Du warst aber lange im Schaubühne-Ensemble noch, also das Theaterspiel?
Ja, das war die letzte Station, 2 Jahre noch, ja. Was ein super Haus ist und tolle Stücke, die wir gemacht haben, aber das war einfach, sagen wir mal, nicht mehr zu schaffen mit kleinem Kind und dem Drehen. Also im Festengagement war nicht zu schaffen. Ich würde es gerne wieder machen, aber im Festengagement ist es halt also so, da setzt das Theater die Termine, die man hat, und die sind in der Schaubühne relativ viel, weil die sehr aktiv sind. Und das kriegst du dann nicht mehr kombiniert mit einer Partnerin, die Gott sei Dank selber auch arbeitet, also und sozusagen Dreh, zweimal im Jahr einen Tatort-Dreh. Und das war dann einfach eine Überforderung, wo ich dann gesagt habe, das funktioniert leider so nicht.
Also du bist auch erziehender, praktizierender Vater.
Ja, absolut, natürlich.
Mit allen Härten, die das mit sich bringt im Alltag.
Mit allen Freuden und allen Härten.
In der modernen Konstellation. Christina Hortenbach, die Kollegin, hat es vorhin in ihrem Porträt gesagt, du spielst eher die ruhigeren, gemütlichen, etwas bräsigen Typen, das ist jetzt alles Zitat, mit Bauch und Bart. Ich würde noch mit Blick auf den Film Am Abgrund, der ja diese Woche zu sehen ist, in der ARD Mediathek, noch gutmütig und idealistisch hinzufügen. Trifft's das oder bist du da nicht vollständig abgebildet?
Na, ich spiele natürlich am liebsten die Dreckschweine, das ist ja klar, ist ja immer so.
Kriegst aber nie die Rollen.
Na, manchmal. Ich meine, in dem Augenblick, wo du beim Tatort bist, als Kommissar, dann kannst du jetzt nicht bei einem anderen Tatort den Bösen spielen. Das ist einfach so.
Ja.
Aber ich habe auch schon ganz andere Rollen gespielt, so ist es nicht. Und natürlich besteht immer die Gefahr, dass man in einer Schublade gesteckt wird. Aber ich kann viele Filme nennen, wo ich eine ganz andere Figur gespielt habe. Und das soll auch so sein.
Gibt es so Schlüsselfilme für dich? Also ist es vielleicht Unsere wunderbaren Jahre oder sowas?
Ja, Unsere wunderbaren Jahre ist bestimmt ein ziemliches Dreckschwein. Also so kein Sympathieträger, sage ich mal. Und ich habe aber früher auch Kinofilme noch gemacht, alle anderen, da spiele ich eine andere Figur oder einen Film, der heißt Der Affenkönig, das haben ja wahrscheinlich jetzt nicht so viele gesehen, aber da geht es wirklich zur Sache. Und natürlich versuche ich immer, das Feld so breit wie möglich zu halten. Ne?
Und das Dreckschwein reizt dich mehr, habe ich den Eindruck.
Ja, natürlich, das würde aber jedem Schauspieler so gehen.
Ist das so?
Ja, natürlich, weil du natürlich viel irrationaler agieren kannst und nicht sozusagen... Du kannst Dinge rauslassen, die du sonst im normalen Leben nicht unbedingt so rauslassen solltest. Das könnte unangenehm werden.
Ich nehme also wahr, dass du im normalen Leben eher dieser Klischee-Rolle, die Christina Hortenbach beschrieben hat, entsprichst. Gutmütig, nett. Das ja, mit dem Bauch und Bart habe ich nicht gesagt.
Naja, das ist mir wurscht. Nein, aber die gutmütig, weiß ich nicht genau. Ich kann mich darüber selber nicht beschreiben, aber ich habe schon so einen Gerechtigkeitssinn, der über allem steht eigentlich. Ne? Und ich kann aber auch sehr aggressiv werden, wenn mich jemand provoziert, das meine ich nicht. Aber grundsätzlich bin ich jetzt schon ein friedliebender Mensch, auf jeden Fall.
Wo sehen wir dich das nächste Mal? Was steht jetzt an für dich?
Naja, jetzt am Mittwoch läuft eben Am Abgrund um 20:15 Uhr und das nächste, glaube ich, bin ja da gar nicht mehr so auf dem Laufenden immer. Ich höre das manchmal kurz davor eigentlich, aber ich weiß, dass...
Was du selber spielen sollst?
Ja, ja. Nee, was ausgestrahlt
wird. Ach so, ja, okay.
Das ist ja oft Jahre später.
Ja.
Und der nächste Tatort läuft, soweit ich weiß, an Pfingsten. So, das ist die Information, die ich habe. Ansonsten weiß ich nicht, wann die Sachen alle ausgestrahlt werden.
Na, da freuen wir uns drauf und bis dahin helfen wir uns mit dem ARD-Thementag am Mittwoch und dem Film Am Abgrund. Vielen Dank, Hans-Jochen Wagner, für den Besuch in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.